Dankeschön. Ich wollte nur vermeiden, dass Katie das Wort vorbereitet benutzt. Denn vorbereitet ist leider nichts. Es ist gerade ein bisschen herausfordernd. Ich habe letztes Jahr, als wir dieses kleine frische Baby bekommen haben, habe ich gedacht, ja, easy, mein Leben läuft weiter. Und das war auch gut, dass ich vergessen hatte, wie es ist mit einem kleinen Kind. Aber es ist manchmal sehr herausfordernd und diese Woche war es unglaublich herausfordernd. Aber es ist okay. Ich liebe sie und ich freue mich über sie und ich genieße sie auch, unser kleines Linchen. Nur muss man manchmal Prioritäten setzen. Und Lina ist eine Priorität. Ich habe aber trotzdem, also es hat mich trotzdem diese Woche etwas beschäftigt. Und das habe ich heute mitgebracht. Und die erste Frage ist: Was motiviert dich? Was ist deine Motivation, Dinge zu tun? Was ist deine Motivation, wie du dein Leben lebst? Was ist deine Motivation, wie du dein Leben gestaltest? Was ist deine Motivation darin, Ziele zu setzen? Was treibt dich an? Was ist dein Motor? Ist es das Bedürfnis, Sicherheit zu schaffen? Das kann ein Motor sein, das Gefühl zu haben, ich muss ein bisschen noch mehr auf dem Konto als Polster haben, damit ich nachts gut schlafen kann. Ist es das Bedürfnis, Anerkennung zu bekommen, weshalb du Dinge tust? So dieses Gefühl von, ach, ich werde gesehen und ich werde wahrgenommen und man findet mich gut. Zurzeit finden mich einige nicht gut. Ich habe mich das auch gefragt, was ist meine Motivation? Was ist meine Motivation, sonntags hier vorne zu stehen, wenn man mich gerade nicht gut findet wegen meiner Haare? Es ist ein Scherz, ich finde mich selber gut. Was ist meine Motivation, Vineyard Köln aufzubauen? Was ist meine Motivation, eine Familie aufzubauen? Was treibt mich an? Und das hat mich diese Woche beschäftigt. Was war meine Motivation, ein Linchen aufzunehmen? War es, dass ich das Gefühl hatte, ach, ich brauche dringend ein zweites Kind, um komplett zu sein? Weil wenn das meine Motivation gewesen wäre, dann wäre das diese Woche sehr herausfordernd geworden. Lina steuert gerade auf den nächsten Entwicklungsschub zu und wer Entwicklungsschübe bei Kleinkindern kennt, weiß, dass der Charakter der Eltern sehr geprägt wird in der Zeit. Was ist meine Motivation? Und ich hatte in dieser Woche plötzlich so den Eindruck, ich möchte noch mal in die Bibel gucken und mir eine Bibelstelle angucken, die kennt ihr alle. Und wenn ihr schon auf drei Hochzeiten wart, dann habt ihr sie vermutlich schon dreimal gehört. Das ist nämlich aus 1. Korinther 13. So der Standardtext für Hochzeiten. Was ich witzig finde, es gibt so viel coolere Bibelstellen für Hochzeiten. Aber gut. Und ich lese es euch mal vor. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen, die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern, dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen, dann aber werde ich alles so erkennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Ich mag diesen Text. Ich mag ihn sehr gerne und dann gucke ich da rein und denke immer so, oh, das ist so das Mottoziel da hinten, so zu werden. Und hier stehe ich. Ich meine, ihr habt gerade gemerkt, bei Beherrschung habe ich ein bisschen mit den Augen gerollt. Das ist so mein persönliches Thema. Und dann kann man natürlich sagen, ja, ich bin heißblütig. Man kann aber auch sagen, du bist einfach unbeherrscht, Völke. Und der Text spricht was bei mir an. Und ich möchte mich hinterfragen, was ist denn der Motor in meinem Leben? Was bewegt mich? Ein Motor ist ja etwas, was in Bewegung setzt. Was ist meine Motivation? Ist meine Motivation, dass ich mir Anerkennung zusammenklauben möchte, indem ich eine tolle Gemeinde aufbaue? Und irgendwie innerhalb der Vineyard vielleicht eine Karriere hinlegt, wäre ja möglich. Ist mein Motor, dass ich einfach sonst nichts zu tun hätte und mich langweilen würde und deshalb gerne mit Leuten zusammenkomme? Ist mein Motor, was bewegt mich? Das möchte ich mich fragen. Was bewegt mich wirklich? Und was möchte ich, wovon möchte ich bewegt werden? Und dann schaue ich da rein und stelle fest, hey, davon möchte ich bewegt werden. Es ist normal, dass wir alle Ambitionen haben. Ich glaube, das ist okay. Gott kann auch mit Ambitionen umgehen. Klar. Und manche Ambitionen sind auch geschenkt. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auch danach uns ausstrecken, nicht irgendwie so vor uns hinzudümpeln, sondern uns weiterzuentwickeln. Aber was ist letztendlich, was steckt denn da dahinter? Und ich finde es spannend, wie drastisch Paulus das ausdrückt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. So eine lärmende Pauke klingt ziemlich beschissen und ist total nervig. Eine lärmende Pauke ist nervig. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die Kids hier nicht oben drauf dürfen. Die rennen immer alle sofort zum Schlagzeug und hauen da drauf. Und es ist nervig. So ein dröhnender Gong, der keinen Sinn hat, ist nervig. Das heißt, wenn ich noch so begabt bin, ich drücke das jetzt auch mal drastisch aus, wenn ich noch so begabt bin von Gott und es steckt keine Liebe dahinter, dann bin ich nur nervig. Dann bin ich nervig. Und ich glaube, da möchte ich bei mir persönlich noch neu ansetzen und bei mir persönlich sagen, hey, weißt du was, Heiliger Geist, da möchte ich noch mehr Veränderung haben. Ich habe schon erlebt, dass der Heilige Geist bei mir schon wirklich viel gemacht hat, aber ich möchte wirklich, 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 dass meine Motivation Liebe ist. Ich möchte nicht einfach nur eine nervige Völke sein, eine begabte, aber nervige Völke, sondern ich möchte, dass Gott durch mich was bewegen kann. Ich möchte, dass Gott durch dass Gott der Liebe ist, durch mich gesehen wird. Und wenn wir sagen, Liebe ist die ultimative Motivation, dann sehe ich manchmal, dass Leute sagen, ja, aber. Aber es braucht auch Korrektur, aber es braucht auch dieses. Ich würde behaupten, wenn wir Liebe haben, dann ist das schon mega. Denn die Liebe, die deckt alles zu. Und die Liebe ist die größte von allem. Es ist übrigens eine Lüge, dass es heißt, Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung stirbt nicht. Hoffnung ist ewig. Das finde ich total ermutigend. Und ich habe das übrigens erlebt, auch in ganz, ganz fiesen, dunklen Zeiten habe ich erlebt, dass Gott mir Hoffnung geschenkt hat, wo rein menschlich gesehen keine Hoffnung möglich war. Und ich habe das auch bei Leuten erlebt, die im Sterben lagen, dass sie Hoffnung hatten, weil Gott ihnen Hoffnung geschenkt hat. Also das nur so mal als Ermutigung an dieser Stelle. Hoffnung stirbt nicht. Hoffnung bleibt für immer, schreibt Paulus. Ich mag Paulus ganz gerne, weil er wirklich der Mann der drastischen Worte ist. Und früher hat mich das immer so ein bisschen angetriggert, aber mittlerweile lerne ich ihn immer mehr schätzen. Und was ich sehr spannend finde und was mich sehr herausfordert, ist, dass Paulus schreibt, so sieht Liebe aus. Liebe ist nicht taktlos, sie ist freundlich, Liebe neidet nicht, sie ist nicht eingebildet. Na, er sagt, so sieht Liebe nicht aus. Und stellt damit einen Kontrast dazu, was wir eigentlich kennen. Er sagt, so sieht Liebe nicht aus. Das bedeutet, Liebe muss anders aussehen. Liebe ist freundlich, sie ist eben nicht taktlos, sondern sie ist zuvorkommend, sie ist nett, klingt doof, aber Liebe ist auch nett. Das ist nicht die kleine Schwester von. Sie trägt keinem etwas nach. Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Kennt ihr das manchmal, dass ihr das Gefühl habt, man wird so sensationsgeil, wenn man etwas Doofes sieht? Und ich kenne das zumindest, dass ich dann bei Facebook bin, die Kommentare drunter lese und denke, huhu, voll der Shitstorm. Und man hängt da auf einmal fest und liest immer weiter und dann denke ich, also in letzter Zeit passiert mir das immer wieder und vor allem diese Woche, dass ich gemerkt habe, irgendwas in mir sagt, nee, du brauchst dich damit nicht auseinandersetzen, es tut dir nicht gut. Weil die Liebe erfreut sich nicht darüber, wenn über jemand anderen ein Shitstorm ergeht, auch wenn die Person sich doof verhalten hat. Und was ich dann sehr spannend finde, ist, dass Paulus plötzlich schreibt, als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder, urteilte wie Kinder urteilen. Doch jetzt bin ich erwachsen und jetzt verhalte ich mich anders. Und deswegen die Einleitung zu Lina. Lina, unsere Tochter, ist 15 Monate alt und das ist ein herausforderndes Alter. Es führt hin zur ersten Autonomiephase. Das klingt schöner als Trotzphase. Lina mag nicht so gerne teilen. Lina mag auch Aufmerksamkeit nicht teilen. Wenn sich jemand Nikolai zuwendet, dann ist sie ganz eifersüchtig und holt sich das wieder. Lina gibt nicht gerne Dinge ab. Es ist alles meins und raff, raff. Und Lina ist nicht besonders beherrscht. Wenn Lina etwas haben möchte, dann stellt sie sich nämlich hin, reißt den Schnabel ganz weit auf und brüllt. Man sieht alle Zähne. Ist manchmal ganz hilfreich, man kann das gut kontrollieren, sind die gut geputzt. Und kriegt hier so eine kleine Zornesader, wo ich mich wundere, dass die ihr nicht wegplatzt, so viel Wut, wie da dahinter ist. Viel Beherrschung ist da nicht. So, und dann gibt es die Völke in unserem Haushalt. Und die Völke steht daneben. Völke hat keine Zornesader, aber man kann auch all ihre Zähne sehen, wenn sie zurückbrüllt und kann feststellen, oh, vielleicht wäre ein Zahnarztbesuch nochmal dran. Und es kann dann sehr laut werden in unserem Haushalt. Meine Kinder brüllen ja teilweise auch zurück, das dürfen sie auch. Und dann sitze ich da und lese diesen Text und denke, voll die Klatsche. Und ich erkenne mich da wieder und denke, bin ich in der ersten Autonomiephase? Nee, ich bin eigentlich 34 Jahre alt und eigentlich möchte ich ablegen, was kindlich ist. Also diese, ich nenne es mal, herausfordernden Erscheinungen des kindlichen Daseins. Und eigentlich möchte ich, dass mein Leben gute Früchte zeigt. Dass mein Leben nämlich davon spricht, wie Liebe wirklich ist. Dass mein Leben davon spricht, dass Liebe Beherrschung ist. Dass mein Leben davon spricht, dass Liebe freundlich ist. Dass mein Leben davon spricht, dass Liebe bedeutet, dass ich lieben kann, egal was man mir entgegenbringt. Das ist die eigentliche Herausforderung. Und davon spricht Jesus ja auch. Jesus spricht ja von sich selber und er sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Und dann sagt Jesus, hier zu seinen Freunden nett zu sein, das ist ja easy. Ich fordere euch dazu heraus, zu euren Feinden nett zu sein und eure Feinde zu lieben. Hey, wisst ihr, wie schwierig es mir diese Woche gefallen ist, mein kleines Kind nett zu finden und wirklich aus tiefstem Inneren zu lieben? Und dabei ist sie meine Tochter. Ihr freundlich zu begegnen, ihr mit Liebe zu begegnen, ihr mit Aufmerksamkeit zu begegnen, ihr mit Sanftmütigkeit zu begegnen. Und Lina ist nicht mein Feind. Wie viel herausfordernder ist es, uns mit Leuten auseinanderzusetzen, die wir als Feinde wahrnehmen. Leute, die uns voll an den Karren pissen wollen. Ich denke an unfreundliche Vermieter, die Kassiererin, die uns anpafft oder wer auch immer, der Chef, der uns dauernd nervt, der Nachbar oder die Schwester, der Bruder, Cousine, Cousin, Vater, Mutter. Leute, von denen wir das Gefühl haben, der will mir gar nichts Gutes. Und dennoch sind wir herausgefordert, sie zu lieben. Und offensichtlich muss das gehen. Sonst hätte Jesus es nicht von uns verlangt. Glaube ich. Und offensichtlich hat es etwas mit Reife zu tun. Nämlich abzulegen, was kindlich ist. Wir wollen ja gerne wahrgenommen werden als reife, mündige Menschen. Und ich glaube, dass es unsere Herausforderung ist, uns da zum einen verändern zu lassen. Also ich glaube, dass Gott uns verändern kann und seinen Part dazu tut. Ich glaube aber auch, dass es die Herausforderung ist, auch an uns selber zu arbeiten. Er schreibt, dass er abgelegt hat, was kindlich ist. Und das ist was Aktives. Ich kann mich nicht zurücklehnen und zu sagen, ich möchte verändert werden und dann sitze ich einfach 5 Millionen Jahre auf meiner Couch und warte darauf, dass ich verändert werde, sondern Veränderung, das bedeutet, ich kann aktiv in Veränderungsprozesse einsteigen und ich kann aktiv an mir arbeiten. Ich kann aktiv an mir arbeiten, wenn ich in Kontakt mit Leuten komme und merke, das triggert mich gerade sehr und instinktiv würde ich so handeln. Und ich merke aber, und ich glaube, dass es der Heilige Geist ist, dass der Heilige Geist mir sagt, so jetzt atme mal tief durch. Und wir handeln jetzt folgendermaßen. Und ich merke, das verändert was. Ich habe den Eindruck, das setzt eine ganz neue Qualität an Beziehung frei. Wenn ich dazu bereit bin, abzulegen, was kindlich ist. Abzulegen, affektgesteuert zu sein. Kinder sind affektgesteuert. Also es gibt ja Untersuchungen dazu, die können bis zu einem gewissen Alter überhaupt nicht Einfluss darauf nehmen, wie sie wirklich handeln. Wenn du einer Dreijährigen eine fette Schokolade vor die Nase legst, hat die überhaupt nicht die Fähigkeit, abstinent zu bleiben. sondern das wird verputzt, das Ding. Und wenn es die 300 Gramm Tafel ist. Aber als Erwachsene haben wir diese Fähigkeiten schon. Und ich glaube, dass viele Dinge in unserem Leben dazu beitragen. Da gibt es auch Untersuchungen dazu. Traumata, Dinge, die wir erlebt haben in der Vergangenheit, wie wir erzogen wurden, wie wir in welchen gesellschaftlichen Strukturen wir aufgewachsen sind. Dass das Dinge sind, die uns vielleicht darin behindert haben, da in eine Reife hineinzuwachsen. Und ich glaube aber, dass der Heilige Geist uns helfen kann, da reif zu werden. Ich glaube, dass er uns helfen kann, da eben frei zu werden, nicht affektgesteuert zu handeln, sondern so zu handeln, dass wir von der Liebe getrieben, ist doof, dass wir von der Liebe geleitet werden. Dankeschön, weil getrieben klingt irgendwie so. Und ich glaube, dass also ich fühle mich da sehr herausgefordert und merke, ich möchte da noch mehr erleben. Ich möchte da noch freier werden von den Verletzungen, die ich vielleicht auch mitbringe. Weil das ist ja oft das, was uns auch ein bisschen darin behindert, Menschen mit einer Entspannung gegenüberzutreten, wenn sie herausfordernd zu uns sind. Ich möchte da wirklich noch mehr Befreiung erleben. Ich möchte, dass Gott noch mehr an meiner Persönlichkeit arbeitet. Und ich glaube, das ist nämlich der herausstechende Punkt, das ist das Entscheidende, dass wir eigentlich immer erwarten, dass Gott mein Gegenüber verändert. Ich weiß nicht, wie viele von euch da schon gebetet haben. Ich habe das durchaus auch schon erlebt, dass ich gebetet habe, ach, verändere doch hier Hinz und Kunz, verändere meinen Mann, mein Kind, meine Oma, wen auch immer. Und dass ich aber jetzt merke, Moment, warum? Also bei mir muss Veränderung beginnen. In meiner Persönlichkeit muss Veränderung beginnen. Wie ich auf Menschen reagiere, das habe ich in der Hand. Denn ich bin kein Kind mehr. Und ich bin nicht mehr affektgesteuert. Und ich kann das Kindliche ablegen und kann mich weiterentwickeln. Und ich kann den Menschen mit Wertschätzung begegnen, auch wenn sie mich nerven oder herausfordern oder angreifen. Ich kann Menschen mit echter Liebe begegnen, die Gott in uns freisetzt. Und ich glaube, das ist dieser Punkt. Wir können nicht mit zu viel Liebe Menschen begegnen, weil hier steht drin, wie Liebe aussieht. Und wenn wir uns fragen, was war Gottes Motivation, dann war Gottes Motivation immer Liebe. Johannes 3, Vers 16 sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Nicht Gott war so sehr angepisst, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt. Liebe ist seine Motivation. Liebe ist das, was ihn getrieben hat. Und Jesus, seinen Sohn, den hat er nicht ans Kreuz getrieben, sondern Jesus hat sich mit dem Willen des Vaters eins gemacht und gesagt, er hat die Menschen geliebt. Wenn Jesus den Leuten begegnet ist, dann hat er sich so sehr bewegen lassen von den Menschen, dass es ihm Magenschmerzen bereitet hat. In den Evangelien finden wir das immer wieder, dass es ihm an die Eingeweide ging, wenn er mit der Not der Menschen konfrontiert war. Solch eine Liebe hatte er, dass es ihn so sehr berührt hat, dass es hat seinen Körper nicht unberührt gelassen. Und ich frage mich, möchte ich dahin? Möchte ich zu so einer Liebe hin, die mich nicht mehr unberührt lässt, sondern die mich wirklich verändert? Bin ich offen dafür, mich verändern zu lassen, und bin ich offen dafür, darauf hinzustreben, mich zu verändern? Und ich wünsche mir wirklich, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der wir das zeigen können. Hey, wir haben das Kindliche abgelegt und können das hinter uns lassen. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die einander in Liebe begegnet. Auch in Konflikten, auch in Meinungsverschiedenheiten, auch in Stress miteinander. Das wünsche ich mir wirklich, weil ich glaube, dass Liebe alles verändert. Und ich habe es wirklich erlebt. Ich habe erlebt, dass ich in Zeiten, in denen mein natürlicher Instinkt gewesen wäre, beleidigt davonzulaufen. Oder in Zeiten, in denen mein natürlicher Instinkt gewesen wäre, zu sagen, dann setzen wir hier einen Cut und ich will nicht mehr. Ich bin so enttäuscht von dir, dass Gott in mir freigesetzt hat, völlig anders zu reagieren. Und dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich stehe neben mir und denke, wer ist das denn? Das passt so gar nicht zu Fülke. Sondern dass ich so reagieren konnte, dass ich mit Liebe antworten konnte, dass ich mit Verständnis antworten konnte, dass ich mit Wertschätzung antworten konnte. Und gemerkt habe, Liebe deckt alles zu. Liebe heilt. Liebe verbindet. Und Liebe setzt uns frei. Und das ist so eine Hoffnung, die wir mittragen. Deswegen stirbt die Hoffnung nicht zuletzt, sondern sie bleibt. Amen.